Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Ich darf Sie begrüßen in unserem Gottesdienst und freue mich, dass Sie mit uns feiern. Wir wollen zuerst das Lied singen, Tut mir auf die schöne Pforte 129, die ersten vier Verse. Und ich möchte Sie einladen, kräftig mitzusingen und mit einzustimmen. Gott reden im Gebet. Ewiger Gott, unser himmlischer Vater, du willst uns jetzt begegnen in diesem Gottesdienst. Und manchmal sind wir gar nicht bereit, dein Wort zu hören, vor dir zu stehen und alles in dein Licht zu bringen, was vor dir nicht taugt. Wir wollen dir zuerst danken, dass du uns bis heute so wunderbar geführt hast, dass du uns Kraft und Gesundheit geschenkt hast, durch so viele Engpässe geführt. Aber wir wollen, dass heute unser Leben von dir ganz neu erfüllt wird, dass wir dein Tempel sind, dass du aus unserem Leben etwas Großes machen kannst für dein Reich, für deine Sache. Und da bitten wir dich, dass du uns heiligst, reinigst und all das wegträgst, was vor dir nicht recht ist. Vergib du, wo wir wieder dich gesündigt haben. Und dann lass heute auch das Wort, das du uns sagen lässt, aufgehen, dass es vielfältige Frucht bringt. Du hörst auch, was wir dir jetzt ganz persönlich in der Stille sagen und was wir dir hintragen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Wir lesen den Psalm 69, die Verse 1 bis 14, Psalm 69. Bitte Sie ja, in dieser Reihe der Davids-Predigten diese Psalmen zu lesen, die uns erst richtig zeigen, wie David im Glauben, im Vertrauen zum lebendigen Gott diese großen Gemeinheiten, Tücken, die gegen ihn gerichtet sind, das Unrecht überwindet. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Haupt habe. Die mir zu Unrecht feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe. Gott, du kennst meine Torheit und meine Schuld ist dir nicht verborgen. Lass an mir nicht zuschanden werden, die deiner harren, Herr, Herr Zebaoth. Lass an mir nicht schamrot werden, die dich suchen, Gott Israels. Denn um deinetwillen trage ich Schmach, mein Angesicht ist voller Schande. Wir haben ja heute das Thema der Schwermut. Und deshalb lese ich diesen Psalm, weil Sie am besten wissen, wie wir oft in diese Tiefen fallen. Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt den Kindern meiner Mutter, denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ich weine bitterlich und faste und man spottet meiner dazu. Ich habe einen Sack angezogen, aber sie treiben ihren Spott mit mir. Die im Tor sitzen, schwatzen von mir. Und beim Zechen singt man von mir. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Wir haben ein Lied im Gesangbuch, das die Schwermut besiegt, 296. Dieses Lied wurde lange nicht mehr gesungen, weil man ihm eine rhythmische Melodie gegeben hat. Und dann wurde wieder die alte, bekannte Melodie zurückgegeben, die noch einige von Ihnen kennen. Wir wollen es nach dieser vereinfachten Form singen. In manchen Gesangbüchern ist sie beim Vers 10 eingedruckt. Und dass Sie richtig von Herzen mitsingen können, wollen wir so machen, dass der Chor uns im Wechsel hindurchführt durch dieses Lied. Aber achten Sie bitte darauf, wie der Paul Gerhard, der ja selber sehr viel mit der Schwermut zu kämpfen hatte, deutlich sagt, das sind Attacken des Satans und ich darf sie im Namen Jesu auch erkennen und dann auf die Seite legen. Das ist nicht so, wie dann mancher nachher sagt, du nimmst meine Krankheit nicht ernst. Sondern wir dürfen auch wissen, wie Krankheiten zur Lähmung unseres Glaubens führen wollen, aber sie dieses Ziel nicht erreichen dürfen. Und das ist das Schöne, wie hier der Friede des Glaubens durchbricht. Es singt immer der Chor im Wechsel und dann kommen wir mit Vers 2, dann kommt der Chor, dann wir mit Vers 5 und nur die zwei letzten singen wir dann alleine. Nicht bloß das da zu dem, was uns den Atem nimmt, das liebe Kreuz gesagt wird. Dass man das im Glauben ganz neu einordnet, sondern dass dann der letzte Vers, den wir gar nicht mehr gesungen hat, schließt mit der großen Aufforderung, gib dem großen Namen deines Gottes Preis und Ehr. Wollen nicht beim Klagen, beim Weinen stehen bleiben, sondern beim Loben. Jetzt die, die da stehen, die dürfen natürlich auch sitzen auf dem Boden. Wir haben glücklicherweise so einen Fußboden, das sind keine Steinplatten, sondern die sind etwas wärmer. Aber wenn sie stehen können, ist auch gut. Nur fühlen sie sich frei. 1. Samuel 27. 1. Samuel 27. Wir haben überschlagen, wie David zum zweiten Mal den Saul verschont hat, in der Wagenburg. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Sie haben richtig gehört, ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen, im ganzen Gebiet Israels, und ich werde seinen Händen entrinnen. Und David machte sich auf und zog hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achish, dem Sohn Maochs, dem König von Gad. Und David blieb bei Achish in Gad mit seinen Männern, ein jeder mit seinem Hause, David auch mit seinen beiden Frauen, Ahinoam, der Jezreeliterin, und Abigail, Nabals Frau, der Karmeliterin. Und als Saul angesagt wurde, dass David nach Gad geflohen sei, suchte er ihn nicht mehr. Und David sprach zu Achish, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so mag man mir einen Wohnort geben in einer der Städte auf dem Lande, dass ich darin wohne. Warum soll dein Knecht in der Königsstadt bei dir wohnen? Da gab ihm Achish an diesem Tag Ziklag. Daher gehört Ziklag den Königen von Juda bis auf diesen Tag. David trug ja später 5 Königskronen, nicht aufeinander, sondern in seinem Schrank hat er die verwahrt gehabt. Und eine der 5 war die Königskrone von Ziklag, die er zeitlebens behielt. Die Zeit aber, die David im Philisterland wohnte, war 1 Jahr und 4 Monate. David zog hinauf mit seinen Männern und fiel ins Land der Geschuriter und Girsiter und Amalekiter ein, denn diese waren von alters her die Bewohner des Landes bis hin nach Schur und Ägyptenland. Und so oft David in das Land einfiel, ließ er weder Mann noch Frau leben und nahm mit Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider und kehrte wieder zurück. Kam er dann zu Achish und Achish sprach, was seid ihr heute eingefallen? So sprach David, in das Südland Judas. Total verlogen. Oder in das Südland der Jerachmeliter oder in das Südland der Keniter. David aber ließ weder Mann noch Frau lebend nach Gad kommen, denn er dachte, sie könnten uns verraten. So tat David, und das war so seine Art, solange er im Philisterland wohnte. Und Achish glaubte David, denn er dachte, er hat sich in Verruf gebracht bei seinem Volk Israel. Darum wird er für immer mein Knecht sein. Liebe Schwestern und Brüder, in unseren Tagen nimmt ja die Zahl der schwermütigen und depressiven Menschen immer noch weiter zu. Schon vor über 10 Jahren sagte man, etwa jeder 8. Bewohner der Bundesrepublik sollte psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Er wäre dringend darauf angewiesen. In der Zwischenzeit sind diese Zahlen ganz bestimmt noch gestiegen. Ich werde oft angerufen. Wenn ich das jetzt sage, rufen gleich wieder 12 an, ohne zu hören, was ich jetzt Ihnen zu berichten habe. Die fragen mich immer, haben Sie nicht einen gläubigen Psychologen? Ich sage, ich habe keinen. Wenn ich dann sagen würde, aber könnte ich vielleicht Ihnen auch helfen? Nein! Warum das in unseren Tagen so kommt, das kommt nicht vom Essen und nicht vom Trinken, sondern das ist auch nicht vom Wetter so, sondern weil wir einen Reichtum und einen Wohlstand haben wie überhaupt noch nie. Die Saat geht auf, wo Eltern sagten, unsere Kinder sollen es einmal besser haben als wir. Und sie werden von einer ganz anderen Seite belastet und beschwert. Und hinzu kommt eine Lebenseinstellung, die ihnen erlaubt, alle Genüsse, alle Lüste ihres Lebens zu nehmen, wo sie sich bieten. Und keiner fragt, ob darunter die Seele Schaden nimmt. Unter dem Lesestoff, unter den Filmen, die sie sehen, unter dem Fernsehprogramm, das sie haben, ob ihre Seele Schaden nimmt. Ob sie das überhaupt noch verarbeiten können, was sie sehen und hören. Und es ist dann sicher gar nicht der große Stress, von dem wir immer wieder reden, der uns hier nervt, sondern dass so viel an uns zerrt, was uns in die Tiefe zieht. Und ich hoffe, dass uns heute aus diesem Bibelabschnitt etwas klar wird, warum diese schwere Krankheit und Depressionen sind Krankheit uns so zerstören können, wie sie es wirklich tun. Und das ist gut, dass wir wissen, schon vor über 400 Jahren bei einem Paul Gerhardt war das gar nicht anders. Das hat ihn genauso getroffen und zermürbt. Und ein David vor bald 3000 Jahren, auch er, leidet unter dieser schrecklichen Not, Schwermut. Er ist niedergeschlagen, er der fröhliche Sänger, der so viele andere aufgerichtet hat, der Mut hatte, der das Lob Gottes singt, der fällt plötzlich in solche schrecklichen Tiefen. Er ist verzweifelt, er ist niedergeschlagen, er hat keine Kraft mehr, die Hoffnung ist von ihm gewichen. Er will nicht mehr weiter und er sieht keinen Weg mehr. Ich habe das wieder ein wenig untergeteilt und möchte zuerst Ihnen zeigen, so schwach sind wir. So schwach. Wir haben eine Art, immer wieder an den biblischen großen Leitfiguren uns zu erbauen und dann uns zu freuen. Und dann bilden wir uns sowas ein, als ob wir das ja alles könnten. Dass wir das Leben könnten, so viel Mut wie David hatte und dass wir in seine Fußstapfen treten könnten. Darum bin ich so froh, dass uns die Bibel auch die schrecklichen Nöte mit den großen Zeugen Gottes zeigt. Und wir kommen ja an die gar nie heran. Wenn schon ein David so weit fällt, dann können Sie natürlich sagen, das, was auf David an Belastung lag, das war ja schon schlimm. Das ging ja nicht bloß wochenlang, das ging ja monatelang, dass Saul ihm nachjagte, dass er nicht wusste, ob er über diese Nacht noch hinwegkommt. In fortwährender Lebensgefahr zu existieren, das muss irgendwo einen Menschen am Ende zerbrechen. Aber die Bibel sagt es uns anders. Noch einmal, nicht der Stress, der von außen kommt, macht uns krank. Das war sicher nicht leicht, wie so eine Feder, die man überdehnt und die dann bricht. Das ist nicht die Anspannung von außen. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Ja, warum denkt denn plötzlich David so etwas? Das hätte er ja schon vom ersten Tag an denken können. Wochen, Monate lang hat er die schweren Gedanken in seinem Herzen überwinden können, besiegen können. Er war so fröhlich, der Herr ist mein Hirte, er führt mich auf rechter Straße. Der kritische Punkt für die Schwermut, wissen Sie, wo der liegt? Der liegt in unserem Herzen. Wenn plötzlich die Gedanken, die wir haben, unsere eigenen Gedanken, das Übergewicht kriegen, wenn sie so beherrschend sind, dass alles andere schweigen muss. David aber dachte in seinem Herzen, Ach, wie schön ist, dass ein Mensch denken kann. Ich hoffe, dass Sie alle richtige Intelligenzbestien sind und Ihre Gedankenkraft auch benutzen. Aber wissen Sie, dass unsere Gedanken eine komische Eigenart haben? Von Gott weg. Da steht da, dass das Herz des David auch solche Gedanken hat. Was ist denn das Herz? Das ist das Innerste seines Denkens und Fühlens. Jesus hat uns ja gewarnt zur Wachsamkeit und dass wir nicht dauernd meinen, unsere Umwelt sei da schuld. Das ist ja so eine Mode heute, dass wir alles da irgendwo in die Gesellschaft hineinschieben. Und wir merken gar nicht, unser Herz ist das Gefährliche. Aus dem Herzen kommen arge Gedanken, sagt Jesus. Auch diese Gedanken, es hat alles doch gar keinen Wert, du kommst nimmer durch, die Sache ist verloren. Und dieser Folter des eigenen Herzens war David nicht mehr gewachsen. So schwach sind wir. Sie haben sicher schon erlebt, dass ergraute Christen schlimm im Glauben Schiffbruch leiden können. Dass sie sich sogar abwenden von Gott, ihm untreu werden. Und wenn Sie wissen wollen, woher das kommt, da gibt's eine einfache Antwort. Im Lauf des Glaubenslebens meint man ja, nun, das hätten wir ja jetzt schon so ein bisschen in unserer Natur drin. Ist der Trug, dem alle Christen erliegen. Nach kurzer Zeit, ich lebe von der Gnade Jesu, aber jetzt bin ich doch schon ein Stück weit fortgeschritten, einer, der es ergriffen hat. Wissen Sie, dass David es nach Jahren nicht ergriffen hat? Wissen Sie, dass Sie es bis in die Todesstunde hinein nicht ergriffen haben, wenn Jesus Sie nicht ergriffen hat? Sie leben von der Gnade. Und das ist sogar im Neuen Testament noch einmal so eindrücklich erzählt an den getreuen Glaubensmännern, die mit Jesus gezogen sind. Ich bewundere sie immer besonders, was ein Petrus immer an Courage mitbrachte in der Nachfolge Jesu, wie er dort auf den See trat und sagte, Jesus, ich kann barfuß ohne Hilfsmittel, ohne Rettungsring, ohne irgendwas auf das Wasser treten, wenn du mir das als Befehl gibst. Aber bei der ersten Welle hat das eigene Herz die argen Gedanken gehabt. Herr, ich komme um, hilf mir, ich ertrinke. So schwach sind wir, ist doch für uns Christen gar keine Schande, dass wir unsere Schwäche sehen, ganz nüchtern und offen, dass wir wie ein Wattebausch hin und her geschoben werden von den Ängsten, von den Sorgen, dass sie aufgeregt auch in den kommenden Tagen sagen, denken Sie, was mir wieder passiert ist, ich kann gar nicht mehr beten, ich habe gar keine Ruhe mehr, ich kann nicht mehr glauben, ich zweifle an Gott. Also unser Menschenherz. David dachte in seinem Herzen, in ihrem Herzen haben sie keine Sicherheit und keinen Grund. Darum wundere ich mich, dass in unseren Tagen so viele Leute ein ich-bezogenes Glaubensleben führen. Die reden furchtbar viel von ihrer Frömmigkeit und ihrem Tun. Ich halte auch nichts davon, wenn man heute sagt, man will auf dem Boden der Tatsachen stehen und sagt, man muss doch schließlich in der Welt leben, man kann nicht mit dem Glauben so viel erwarten, schließlich muss man wissen, dass man auch seinen Kopf braucht. Sagen Sie, was sind eigentlich Tatsachen? Mein Kopf und sein Denken? Wenn ich darauf baue, dann stehe ich auf Sand. Mein Kopf, der dreht durch, mein Herz ist untreu und ungewiss, da kann ich nicht planen. Wenn Sie wissen wollen, wo ein Boden ist, auf dem Sie realistisch feststehen können, dann gibt es nur die Zusagen Gottes in der Bibel. Und dann kann Ihr Glaube bloß sagen, der Herr hat's zu mir gesagt und es steht geschrieben. Es gibt keinen anderen Grund, dass ich glaube. Nicht, weil ich überzeugt bin oder nicht, weil ich das mir so vorstelle, sondern der Herr hat's gesagt. Und dann kann ich das wiederholen in den Stunden der Schwermut. Und wenn Sie es nicht mehr zusammenbringen, dann haben Sie hoffentlich einen, der nicht Ihre Klagelieder anhört, sondern der Ihnen in den Stunden größter Schwachheit nur ein Gotteswort vorliest. Ihnen eine Postkarte bringt, die Sie an den Spiegel heften. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Wovor sollte mir grauen? Ich bin doch ein zitterndes Wattebäuschen. Ein David ist doch nichts, selbst in seinem Herzen. Was haben wir für ein Trugbild heute vom Christen gemacht, als aber ein Christ eine Stärke hätte, eine Kraft in sich. Er lebt von dem Erbarmen Gottes, das ihn hält und ihn trägt. David hat das monatelang fertiggebracht, seine argen Herzensgedanken zu überwinden. Und dann hat er auf den Herrn geblickt. Und er wurde fest und gewiss, welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Und ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Ja, das war der erste Teil, so schwach sind wir. Wir können uns durch Schwermut und durch schweren Gedanken nicht erwehren. Aber jetzt muss ich etwas Zweites sagen. So gefährlich ist das, so gefährlich ist das. Es sieht ja gar nicht so schlecht aus, was David sich da so ausdenkt in diesem Augenblick. Er sagt, das wäre ja eigentlich dem Saul ein Schnippchen geschlagen, wenn ich jetzt zu den Philistern ginge. Aber kann er zu den Philistern, wo er doch so gehasst war? Er war ja schon einmal bei ihnen und das ging ja an sein Leben. Aber interessanterweise, die Rechnung geht auf und David könnte sagen, Gott hat das Gelingen geschenkt. Wir schließen ja gerne so kurzschlüssig vom guten Erfolg darauf, dass es unterm Jahr Gottes geschehen sei. Kann er nicht so sein Leben retten? Es gibt ja sehr häufig bei uns, und darum bin ich so froh über diesen Text heute, es gibt bei uns eine Menge von Notwegen, die wir eigenständig beschritten haben, ohne Gottes Ja zu haben. Und das waren nichts anderes als Wege des Ungehorsams, der Untreue und des Unglaubens. Jetzt gehen wir mal ganz langsam vorwärts. Wir können sagen, aber ich habe doch Verständnis für den David, dass er an Gott gezweifelt hat. Schließlich sah er ja nichts von der Führung Gottes. Meinen Sie, das sei ein Grund? Es ist ja heute in unserer Kirche hoffähig geworden, vom Zweifel zu reden. Und seit Jahren wird von einflussreichen Leuten verkündigt, nur wer richtig zweifelt, glaube auch. In der Bibel stimmt das mit der Bibel stimmt das jedenfalls nicht überein. Ich möchte Sie heute Morgen nicht zerbrechen, aber ich möchte Ihnen einige Konsequenzen zeigen. Wenn Sie anfangen, an Gott zu zweifeln, Grund haben Sie fortwährend, wenn Sie die Welt betrachten, wenn Sie das Sichtbare ansehen. Aber wenn Sie anfangen, an Gott zu zweifeln, wissen Sie, was Sie tun? Sie spielen damit, als ob Gott einer wäre, der Sie anlügt. Sie können dauernd sagen, ich traue deinem Wort nicht. Welchen Grund haben Sie eigentlich, Gott nicht zu trauen? David, wie kommst du eigentlich dazu, an Gottes Güte zu zweifeln? Du hast doch selbst dein Lob gesungen. Stimmt das denn nicht mehr? Aber doch, würde David sagen, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Was ist denn los? Was war denn mit deinen Erfahrungen? Du warst doch einst vor Saul getreten und hast davon erzählt, der Gott, der mich vor den Löwen bewahrt hat, der kann mich auch hier erretten. Stimmt das jetzt oder nicht? Und wenn Sie anfangen, im Zweifel Gott zu verklagen und einen Untreuen zu nennen, dann müssen Sie Beweise nennen. Welche Beweise haben Sie denn in der Hand? Nur, dass Sie nichts sehen? Wo doch Gott gesagt hat, man könne das, was er uns sagt, nicht sehen. Er stünde in einer Spannung zum Glauben. Sie müssen einmal sehen, wie David in diesem Augenblick des Zweifels den ganzen bisherigen Weg Gottes auf den Kopf stellt. Wie er aussteigt aus dieser Führung. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte heute Morgen, dass in Ihrem Leben ein Ende ist mit diesem Weg. Dass Sie sagen, das war das Unglück meines Lebens. Da habe ich in der Schwermut erst erlebt, wie die dunklen Wogen über mich zusammengeschlagen sind. Der hat doch gesagt, dieser Herr, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Und wie kommen Sie dazu zu sagen, das gelte jetzt nicht mehr? Wenn Sie die argen Gedanken Ihres Herzens die Überhand bekommen lassen, dann ja.
Wenn sie nicht mehr hören können, wenn sie Gott nicht mehr anbeten können in den Augenblicken der Schwermut, ich weiß, wie das ist, dann sagen sie, ich will meinen Blick weglenken von mir und will auf ihn schauen. Und sie haben das erfahren, wie Gott sie hindurchgeführt hat. Aus des Jammers wilden Wogen hat ich oft herausgezogen seiner Allmacht treue Hand. Nie zu kurz ist seine Rechte. Wo ist einer seiner Knechte, der bei ihm nicht Rettung fand? Das ist so gemein bei den Zweifeln, dass sie uns im Glauben total von Gott separieren und wir nicht mehr ihn haben. Und sie stoßen uns weg. Das ist unsere Entscheidung. Und darum sind die Zweifel auch in unserem Glauben immer weiter das, was uns lähmt auf dem Weg zu Gott hin. Und wir können ihn gar nicht mehr finden. Es ist eine Sünde, die wir bei Gott bekennen und ausräumen müssen. Und es sitzt keiner hier, der nicht schon an Gott gezweifelt hat. Aber wir müssen wissen, dass die Zweifel die tödliche Ursache sind, die uns dann den Frieden nehmen und die Freude und die Hoffnung und die Zuversicht. Selbst David fiel in diese Tiefen. So gefährlich ist das. So gefährlich ist das. Und in Ziklag, wissen Sie, wie es in Ziklag dann ging? Er wird herzlich aufgenommen. Zuerst von Achish in Gath. Die Philister sind doch nette Leute. Hatten sie auch eine fromme Mutter und sagten eines Tages, warum war meine Mutter bloß so eng? David begrüßt die neue Freiheit. Ich kann doch leben mit den Philistern. War Gott nicht zu streng, indem er mich in diese Spannung hineingestellt hat? Er freut sich an der neu gewonnenen Freiheit. Und manchmal sind es so viele, die sagen, ich lege meinen Kinderglauben ab und ich gehe in das Land der Freiheit hinein. Ach, ich will nicht mehr vom Wort Gottes bevormundet sein. Ich habe meine eigene Interpretation meines Glaubens. Und sie gehen in das Land der Freiheit. Keine Kämpfe mehr, Frieden. Frieden spielt in Ziklag und bei Achish eine große Rolle. Aber ein Frieden, der nur im Maul geführt wird, während sie schon ihre Messer wetzen, um Saul den Endkampf anzusagen. Und David ist so dumm, dass er es gar nicht merkt. Eine verlogene Welt. Ein letztes noch. So verzweifelt ist der Weg. Drei Dinge, so schwach sind wir, so gefährlich ist das, so verzweifelt ist der Weg. Ja, nach einiger Zeit muss der David in dem Philisterland merken, dass er doch mitschwimmen muss. Und das bringt dann bei Christen erst die Gewissensnöte. Wir merken gar nicht, wo die falsche Weichenstellung passiert ist. Damals, als die eigenen Gedanken, das Denken in meinem Kopf so Überhand gewann über das Wort Gottes. Aber dann muss David schließlich Kriegszüge machen. Warum muss er die denn machen? Sie merken es an den Erfolgsberichten, die er dann wieder bei dem Achish meldet. Ich bin in das Südland Judas eingefallen. Ich habe die Israeliten besiegt. Er zählt ja nur bei den Philistern etwas, wenn er seinen alten Brüdern eins auswischt. Manchmal ist das fast ja ins Typologische hinein, bis in unsere Tage zu übersetzen. Für Leute, die sich getrennt haben von dem Weg, den Gott sie führen will. Und dann zählt bloß noch, was sie am Volk Gottes für Schaden anrichten. Und der David kann nicht sein eigenes Volk bekämpfen. Da sehen Sie, wie sein Gewissen jetzt kämpft und ringt. Jetzt ist er in der Spannung drin. Die Gewissensnöte kommen ja erst, wenn wir in unklaren Verhältnissen leben. Und dann sagt er, ich kann doch nicht meine eigenen Brüder von Bethlehem überfallen. Kann nicht Israel mit dem Schwert schlagen und dann kommt er auf einen raffinierten Ausweg. Und unser Kopf ist ja so hell, so clever, wenn es darum geht, Lügenwege zu ersinnen. Und dann wird kurz geknobelt und dann, jawohl, ich hab's. Die Geschuriter, die Girsiter und die Amalekiter kommen eben dran. Aber wenn einer überlebt bei den Überfällen, dann könnte der ja nachher erzählen, dass das David war. Und dann käme das raus. Und dann muss er lügen und muss töten. Es darf kein einziges Baby übrig bleiben bei den Raubzügen des David. Das wussten sie gar nicht, dass das in der Bibel drin steht. Es ist gar nicht gut, dass wir immer bloß so tun, als sei David bloß bei Bathseba gefallen. Es gibt ganz andere Punkte, wo wir fallen. In der Schwermut, wenn die eigenen Gedanken die Überhand gewinnen in unserem Leben. dass an Davids Händen so viel Blut gibt und dass die Bibel so klar das verurteilt. Das hätten sie nicht gedacht. Aber dass sie jetzt nicht so schnell ihre Hände reinwaschen. Sie wissen ja genau, wie man da hineinkommt in dieses Geflecht. Je mehr man Verantwortung hat, umso schlimmer ist das dann mit den Folgen. Bei uns mögen das nur kleine Dinge gewesen sein, im Familienstreit, im Geschäft, wo da die Sachen liefen und wo man dann gelogen hat. Wie es David wohl zum Mute mag, als er seine Beute nach Hause führte, die Esel und die Rinder und die Schafe und die Ziegen, stolz. Und dabei konnte er nicht mehr beten, weil es keine Wege waren, die Gott ihn geführt hat. Das alles kam heraus, wo einmal die eigenen Gedanken Davids die Überhand gewannen. Nur einmal selbst sein Leben führen, nur einmal denken. Und wenn bei ihnen immer das so eine Rolle spielt, ihre Gedanken, die sich mit dem Wort Gottes nicht zusammenfügen wollen, passen Sie auf, dass Sie nicht am Wort Gottes scheitern. Ich will heute hier die Predigt gar nicht abschließen, sondern möchte Ihnen sagen, diesen David hat unser barmherziger Herr aus der Tiefe herausgezogen und hat an ihm seine Gnade überfließend groß gemacht. Und wenn Jesus sie gerufen hat und in ihrem Leben er immer wieder sie angesprochen hat, dann will er an ihnen genau das Gleiche heute tun. Er will sie herausziehen von den falschen Wegen ihres Lebens, deren Richtung und Kurs sie bestimmt haben. Er sagt, komm, meine Vergebung kann alles neu machen. Es gibt überhaupt kein Ende und keine Grenze für diese große, überwältigende Vergebung Jesu. Es gibt keinen, der das nicht erfahren kann. Ich kann aufhören jetzt, umkehren und wieder auf den alten Weg des Segens zurückkehren. Ich darf loslassen von dieser Unrechtstat, von der ich doch schon lange weiß, dass das nicht recht ist, was ich tue. Darf zurück, auch wenn ich dann nichts anderes habe in dem alten Platz in der Wüste als nur die Zusagen Gottes. Aber das ist ja so groß, wo da am Ende auch Jesus zu dem Petrus sagte, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Dass ihr Glaube trotz dieser Zerrissenheit in ihnen bis heute durchgehalten hat, das ist ein Wunder, sondern großen Geduld und Güte Jesu. Und ich möchte Sie nur bitten, jetzt kehren Sie um. Gehen Sie in die Fußstapfen des Davids, aber dort, wo der Segensweg weitergeht. Sagen Sie zu Ihren eigenen Gedanken, du lockst mich nicht mehr. Ihr könnt mir was vorgaukeln. Ich habe in das Herz meines Herrn hineingeschaut. Ich kenne seine Liebe und ich weiß, wie er mich führt. Und ich vertraue ihm blind. Amen. Nun singen wir von diesem Lied 553. 553. Nur statt dem 9. Vers singen wir den 8. Vers. 553, die Verse 1 und 2 und dann 5 und 8.
Thank you.
Wir wollen beten. Lieber Herr, dein Wort deckt immer wieder bei uns diese Schwächen auf, die uns doch im Glauben lähmen und die uns zu einer schweren Versündigung an dir treiben. Darum sind wir dankbar, dass du uns richtest, Herr, auch da in unseren Gedanken des Herzens. Und wir offenbar sind vor dir und wir können nur jetzt deine Vergebung und deine Reinigung erbitten. Führ uns wieder zurück an den Ort, wo wir allein deinen Verheißungen trauen, wo unser Blick allein auf dir ruht. Und wir möchten dich jetzt auch für alle die unter uns bitten, die besonders schwer durch Leiden, Anfechtungen und Depressionen hindurch müssen. Herr, manchmal ist das gut, wenn du uns die eigene Stärke zerbrichst. Aber lass den dunklen Mächten nicht zu, dass sie uns den Glaubensblick ganz wegnehmen. Dann lass dein Wort hindurchdringen, dass wir es fassen können. Hilf uns auch, wenn wir zu traurigen und schwermütigen gehen, auch unter dem Eindruck der heutigen Predigt, und ihnen immer und immer wieder nur dein Wort sagen, tröstend, heilend und vergebend. Lass es doch geschehen, dass die vielen Menschen, die kein Licht mehr sehen, fröhlich werden in dir, so wie David wieder umkehren durfte und zurückkehren, wo du ihn segnen konntest. Wir möchten dich bitten, für all die Kranken und Leidenden, auch für alle Stätten der Heilung an Schwermütigen. Du weißt auch die, bei denen unser Wort nicht mehr durchzudringen scheint, und doch kennst du sie, und sie sind nach deinem Namen genannt, du bist der große Hirte. Wir dürfen zu dir beten, weil du den Schlüssel zum Herzen hast, und weil bei dir niemand verloren ist, sondern du jeden suchst, heute suchst, zur Umkehr, zur Rettung, zur Heilung. Wir wollen dich bitten für das Heer der Leidenden. Erbarm du dich und gib du Glaubensfreude und Glaubensgewissheit in aller Traurigkeit und Dunkelheit. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können noch einen Augenblick Platz nehmen. Wir haben ja auch wegen des großen Andrangs versucht, an den Sonntagen einen Ausgleich zu schaffen. Sie sehen es, an uns liegt es nicht. Wir haben heute Abend um 18 Uhr die Evangelisation und wir haben gehofft, dass einige dann sagen, wir können ausweichen und diese Veranstaltung benutzen, besonders auch, wenn Sie jemand mitbringen. Am Abend haben wir eine andere Verkündigung mit einem neutestamentlichen Wort, meist eine Jesusgeschichte, die ganz direkt und unmittelbar die Freude des Glaubens aufzeigt und das Geschenk einer Umkehr. Heute Abend um 18 Uhr, vielleicht können Sie es noch jemand weiter sagen. Wir haben keine Zettel, weil Ihr Mund das viel schöner machen kann als ein Stück Papier. Heute Abend um 18 Uhr, und wir wollen das so immer zwei monatsweise machen mit unserem Jugendchor zusammen. Bin auch immer dankbar, dass eine ganze Reihe den zweiten Gottesdienst benutzen. Also wer können wir nicht tun, und ich bin dann
so froh, Sie benutzen das ja, es ist ja am Anfang vom Läuten auch immer noch Sitzplatz da. Jetzt sollte jeder, der das noch nicht hat, einen weißen Notizenzettel mitnehmen. Ich begrüße immer auch die besonders unter uns, die zum ersten oder zum zweiten Mal da sind. Aber die müssen aufpassen, die brauchen den weißen Zettel und das kleine grüne Kärtchen, die neu da sind in unserer Gemeinde. Hinten liegt auch aus der Freundesbrief vom Dr. Kilgus und jetzt, was am letzten Sonntag ausging, die Freundesbriefe von Richard Straube, von dem Help Center, der Arbeit unter Drogensüchtigen, mit dem neuen Lebenshaus, wo schwangere Frauen Hilfe erfahren können. Wenn Sie das immer wieder so nett hinlegen, und ich bin auch dankbar, wenn Sie nicht die Gesangbücher gerade drauf beugen. Das können Sie wahrscheinlich noch ein Stück tiefer, denn das soll man ja oben finden können. Vielen Dank. Bei uns muss auf dem engen Raum alles ausgezeichnet ablaufen, damit jeder an alles rankommt. Auch wenn Sie beim Ausgang sehen können, wir haben ein wenig Probleme, auch bei so vielen Menschen mit dem Ausgang, dass wir die Ausgänge nicht blockieren. Ich passe dann auch immer von außen auf. Es gibt da manche, die wollen gegen den Strom schwimmen, aber dann sind sie beim Mittagessen noch nicht daheim. Deshalb müssen wir ein bisschen gucken, dass das auch gut läuft. Ich möchte heute Sie einladen zur Aussprache. Ganz besonders die, die sagen, ich habe das erkannt, aber ich will das noch einmal vor Gott festmachen, wo die eigenen Gedanken in meinem Leben und die selbsterdachten Auswege beherrschend wurden. Wenn Sie hier rausgehen, da ist der Eingang zum Gemeindehaus und da gleich links das Clubzimmer. Da sind einige erfahrene Seelsorger, mit denen Sie in völliger Verschwiegenheit reden und beten können. Benutzen Sie das. Beachtet Sie niemand, wenn Sie da hinübergehen. Aber ich möchte Sie bitten, dass Sie das heute benutzen. Und nicht sagen, ich komme später drauf zurück, heute, damit Sie heute Freude und Frieden bekommen. Unser Opfer heute ist für unsere Erika Decker, die als Wycliffe-Bibelübersetzerin auf den Molukken, auf Ambon ist. Das ist ja ein ganz wildes Gebiet, da hinten eine Insel in Indonesien, damit das Evangelium übersetzt wird für diese Menschen. Ist ja ein ganz wichtiger Schritt vor der Wiederkunft Jesu, bis zu den fernsten Inseln des Evangeliums zu tragen. Und es war Wunderbares, dass wir die Erika Decker aussenden konnten und dass sie draußen ist und wir dürfen sie mittragen durch unser Opfer. Getraut werden am nächsten Samstag um 14 Uhr in der Stiftskirche zu Tübingen Klaus Dirlewanger, Kandidat der Theologie aus unserer Gemeinde, aus der Neffstraße, und Ursula, geborene Krüger. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.